Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist jemand zu Gast, der es gleich in seiner ersten Saison auf nationaler Ebene geschafft hat, sich für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand zu qualifizieren. Zwar über ein paar Umwege, aber genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Und sein Name ist Thilo Rietschel. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen, Thilo Rietschel. Na Thilo, wie geht's dir?
Hallo Max, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's super, danke der Nachfrage.
Ja, kein Problem, gerne. Erzähl uns doch mal, Thilo, wie du gerade, ja, wo du gerade bist, was du gerade machst. Hol uns mal ein bisschen ab.
Also ich bin in Lübeck. Ich spiele hier Volleyball bei der ersten Herren in der dritten Liga und studiere hier Psychologie und trainiere währenddessen auch ein bisschen für die nächste Beach-Saison in Lübeck und in Hamburg, würde ich sagen.
Das mache ich gerade, ja. Ja, sehr gut. Du kommst auch aus Lübeck. Wohnst du noch zu Hause momentan?
Ich wohne noch zu Hause, ja. Da bin ich auch gerade.
Ja, und gibt es da irgendwelche Aussichten, dass du da jetzt noch für immer wohnen bleibst? Oder wenn du jetzt in Lübeck auch studierst, bietet sich das natürlich an, dass du da bleibst? Oder hast du schon irgendwelche Fluchtgedanken?
Ich wohne tatsächlich, also das war mit ein Grund, wieso ich hier studiert habe. Wir wohnen eine Minute von der Uni entfernt. Also zu einer Vorlesung gehe ich tatsächlich ungefähr so 45 Sekunden Fußweg.
Ah, nice.
Das ist tatsächlich ganz praktisch, ja. Rede aber auch ein zum länger schlafen, muss ich tatsächlich sagen. Und ich bin trotzdem immer der als letztes kommt.
Das ist ja, aber typisch.
Ja, das stimmt. Ansonsten hätte ich schon auch Bock, irgendwann auszuziehen. So ist es nicht.
Aber es würde irgendwie keinen Sinn machen momentan, weil du einfach neben der Uni wohnst.
Ja, richtig.
Und du hast auch erstmal keine Fluchtgedanken aus Lübeck?
Ja, Flucht würde ich es nicht nennen, aber zum Training so nach Hamburg zu fahren und wieder zurückzufahren, da ist man in der Regel länger im Auto als auf dem Feld, das nervt dann schon.
Also könntest du dir das denn vorstellen? Da wollen wir auf jeden Fall nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, was denn da in Hamburg eigentlich abgeht. Aber du hast es gerade schon erzählt, wir wollen das einmal abfrühstücken. Du spielst momentan auch Halle in der dritten Liga, wie man will. Wie läuft das so? Ihr seid ja ganz frisch aufgestiegen.
Es läuft überraschend gut, muss man sagen. Also wir haben jetzt 6 Siege aus den ersten 7 Spielen, haben aber noch wahrscheinlich die 2 schwierigsten Gegner vor uns jetzt die nächsten 2 Wochen. Einmal gegen Schwerin noch und gegen ETV noch. ETV ist ja abgestiegen letzte Saison, ist ja ungeschlagen auf der 1. Ansonsten ja, hatten wir ein bisschen Schiss, dass wir, da wir einen sehr kleinen Kader haben, vielleicht ein bisschen untergehen werden. Unser Kader ist sogar kleiner als letzte Saison. Wir spielen jetzt mit eigentlich nur 2 Mitten, die wir haben. Und ja, auch sonst ein relativ kleinen Kader. Allerdings muss jeder dann halt ein bisschen mehr machen als gewöhnlich, würde ich sagen. Und bisher hat es auf jeden Fall auch funktioniert. Mal gucken, wie es jetzt gegen die beiden starken Gegner wird. Aber ja, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Bock. Irgendwie schaffen wir es im Spieltag immer noch mal ein paar Prozente draufzulegen. Denn wenn man uns im Training sehen würde, dann würde man das nicht vermuten.
Ja. Aber macht dir das denn auch also Spaß, offensichtlicherweise, Hallenvolleyball?
Macht mir auch Spaß, tatsächlich, ja. Vielleicht nicht ganz so viel wie Beachvolleyball, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber in Lübeck ist es auch eine Herzensangelegenheit, auf jeden Fall da zu spielen.
Hast du die ganze Zeit schon Hallenvolleyball mitgespielt, seitdem du quasi angefangen hast?
Ja, ich habe ja kurz vor Corona angefangen, deswegen war dann erstmal nicht viel mit Hallenvolleyball, muss ich sagen, weil dann ja draußen alles immer ein bisschen besser ging, aber ansonsten habe ich dann auch immer Hallenvolleyball gespielt, ja, also in der Verbandsliga angefangen.
Ja, bleibt ja auch nicht viel übrig, einfach zu machen, wenn man mit Volleyball anfangen will, dann führt immer noch kein Weg dran vorbei eigentlich. Ja, aber dein Fokus ist tatsächlich auf Beachvolleyball, obwohl, wenn ihr jetzt irgendwie in die zweite Liga aufsteigen würdet oder so, würdest du dann auch noch ein bisschen ambitionierter Hallenvolleyball spielen?
Boah, keine Ahnung, das so weit denke ich noch nicht.
Okay. Naja, vielleicht. Im Beachvolleyball bist du tatsächlich etwas ambitionierter unterwegs. Sag mal kurz, wie läuft das momentan ab? Also Lübeck hat keine Beachhalle oder sowas in die Richtung.
Noch nicht.
Noch nicht. Ja, da gibt es in Schleswig-Holstein momentan einiges, was passiert vielleicht. Aber genau, wie läuft das momentan ab, wie du dich auf die kommende Saison vorbereitest?
Also mein Ziel für den gesamten Winter bis zu den ersten Turnieren ist im Prinzip körperlich fitter zu werden, also ein bisschen physisch den nächsten Schritt zu machen, vor allem mehr Stabilität irgendwie zu bekommen, weil ich das jetzt in der Saison, die jetzt war, ein bisschen gemerkt habe, dass mir das manchmal ein bisschen fehlt. Zum einen, ja.
Ja, also spielerisch so, dass dir noch ein paar Zentimeter Sprungkraft fehlen oder dass du Schmerzen bekommst, wenn du spielst?
Nee, Schmerzen gar nicht tatsächlich. Eher so ein bisschen spielerisch. Also ein paar Zentimeter mehr springen wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber auch zum Beispiel manchmal habe ich das Gefühl, dass ich in Techniken jetzt nicht mehr so große Fortschritte mache, weil mir dafür irgendwelche Kräfte fehlen, weil ich dann zu unstabil bin im Rumpf zum Beispiel, oder zu unstabil in der Schulter, dass ich deswegen manche Schlagkontrollen noch nicht habe. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und ja, generell auch ein bisschen mehr Stabilität im Sand zu bekommen. Das gilt auch für den Absprung. Also um auch jetzt auf dem hohen Tempo, was jetzt seit diesem Jahr neu ist, dass ich da mehr Kontrolle habe über meine Bewegungen. So würde ich es formulieren.
Ich glaube, das können wahrscheinlich so gut wie alle Beachvolleyballer auch von sich behaupten, dass da noch was drin ist, so an Stabilität. Schadet jetzt nie, aber ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und dann, du hast es eben gesagt, fährst du ab und zu nach Hamburg zum Training?
Genau, also wie gesagt, der Fokus im Winter ist jetzt auf Krafttraining erstmal und auf Athletik, Stabilität bekommen. Aber ich werde auch im Sand trainieren. So, mein Ziel ist jetzt erstmal ungefähr einmal die Woche in den Sand zu gehen. Mal gucken, erstmal, ob das was wird und ob ich es bei einmal belassen kann. Und dann irgendwann nächstes Jahr, Januar, Februar, dann zweimal oder dreimal, ja.
Und wie läuft das denn ab? Also du bist ja jetzt nicht, du bist ja kein fester Bestandteil einer Trainingsgruppe, oder?
Nee, das ist richtig. Deswegen ist es immer ein bisschen unregelmäßig. Deswegen meinte ich eben, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, einmal die Woche, mal gucken. Das läuft so ab, dass die Trainingsgruppen am OSP, die es gibt, manchmal Trainingspartner brauchen. Vor allem, wenn sie sich auf irgendwie Wettkämpfe vorbereiten. Oder wenn zum Beispiel ein Spieler verletzt ist und dann ein Abwehrspieler gebraucht wird oder so, dann laden die ganz gerne eben Trainingspartner ein, gegen die sie spielen können. Dann spielen die nicht immer gegen dieselben Teams und können wirklich die Übungen machen, die für sie am besten sind. Und werden manche andere manchmal eingeladen. Und so ist dann eine Win-Win-Situation für beide.
Und seit wann machst du das so? Also seit wann bist du da mit in dem Pool der Eingeladenen?
Ja, seit ungefähr einem Jahr, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ein bisschen länger. Da hat mich Leo Hauschild einmal mitgenommen. Und also er hat mich vorgeschlagen, dass ich da auch mitkommen kann. Und dann kam so die Connections, bin ich öfter mitgekommen und dann noch andere kennengelernt. Die haben auch jemanden gebraucht und so weiter. Genau.
Ist ja ganz nett. Und wie ist das denn? Super, hast du denn da trotzdem auch noch ein Feedback von den Coaches, obwohl du dann nicht quasi der Fokus der Übungen bist?
Das ist, muss ich sagen, wirklich das Coole. Das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Bei fast allen Trainern ist es so, dass ja sie einen so ins Training aufnehmen, dass man selber am Ende rausgeht und das Gefühl hat, okay, ich habe gerade selber trainiert, ich hatte quasi eigenes Training, auch wenn das Training natürlich nicht für einen war. Und natürlich kriegen die Kaderathleten da das meiste Feedback, sag ich mal, und um die wird sich gekümmert. Aber ja, die meisten Trainer geben uns auch so viel Feedback, dass es halt mega wertvoll ist. Das würden wir sonst nie bekommen, sag ich mal. Und die geben sich schon sehr viel Mühe. Dafür lohnt es sich dann auch zu kommen, definitiv.
Das ist ja dann ganz nett, dass du dann nicht nur so als reiner Trainingsgast irgendwo in der Ecke stehst, sondern damit aufgenommen wirst.
Das ist sehr, sehr nett sogar.
Ja. Aber ansonsten, also man wird dann da einfach, du wirst dann da angeschrieben, Thilo, kannst du morgen mitmachen oder nächste Woche, keine Ahnung, und dann heißt es ja. Und da gibt es dann jetzt auch keine weiteren Verpflichtungen. Du musst keinen Eintritt bezahlen. Du musst nicht. Nein, also da hängt jetzt nichts weiter irgendwie dran.
Nee, gar nichts. Das ist auch ein Vorteil natürlich.
Oder auch
man kann auch 10-mal absagen, dann wird man vielleicht nicht nochmal eingeladen, aber.
Am besten kurzfristig immer.
Absagen, ja. Aber wird auch kurzfristig eingeladen meistens.
Ja, dann ist vielleicht nicht so schlimm. Aber dann einfach kurz vorm Trainingsbeginn nochmal wieder absagen.
Das kommt super, ja.
Wahrscheinlich. Geil. Und mit wem darfst du da momentan so trainieren? Ist es immer unterschiedlich? Darfst du auch mal mit den Frauen trainieren?
Ganz viel. Also den letzten Winter habe ich, glaube ich, fast nur auf Damenhöhe trainiert. Und dann die ersten Trainingseinheiten auf Herrennetz, nur Netzkante geschlagen. Und ja, aktuell, es sind tatsächlich, also fast alle, also dadurch, dass jetzt viele neue Teams-Konstellationen gibt und die auch jetzt unterschiedliche Trainer haben, also es gibt jetzt nicht mehr feste Teams zu festen Trainern, ja. Dadurch ist gerade ein bisschen Unruhe drin, sage ich mal, oder alles muss sich erstmal so ein bisschen einlaufen und deswegen ist es gerade noch nicht so viel, vor allem eben bei den neuen Teams, aber bei den, ich sag mal, alten Teams, die noch bestehen sind, da war das jetzt seit Timmendorf häufiger, sag ich mal.
Das ist ja ganz nett. Apropos Timmendorf. Du warst dieses Jahr in Timmendorf. Ist ja auch direkt bei Lübeck um die Ecke. Es war quasi ein Heimspiel für dich.
Quasi, ja.
Ja, die erste richtige Saison auf nationaler Tour gespielt und dann direkt in Timmendorf. Sag mal kurz, also ganz kurz zusammengefasst, wir wollen natürlich auch noch weiter drauf eingehen, wie war das so für dich?
Business in Timmendorf zu spielen?
Ja, genau. Und sich dafür zu qualifizieren auch.
Also erstmal, um sich dafür zu qualifizieren, war eine lange Reise. Ich hätte auch am Anfang der Saison überhaupt nicht gedacht, dass es überhaupt erstmal in die Richtung gehen kann und dass es dann am Ende auch noch klappt. Das hätte man mir erstmal vorher erzählen sollen. Aber ja, umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat und sowas motiviert dann immer noch weiterzumachen und mehr Prozente reinzulegen für die nächste Saison und für die nächsten Turniere, was weiß ich. Weil man dann halt merkt, dass das, was man macht und das, was man dafür gibt, dass man da auch für belohnt wird. Und so ungefähr war das Gefühl, dann auch in Timmendorf zu spielen. Du meintest ja schon, es war quasi ein Heimspiel. Also es waren sehr viele Lübecker da. War ein ziemliches
Heimspiel, ja.
Die waren sehr laut auch.
Ja.
Das hat auf jeden Fall also ultra Spaß gemacht. Das waren die drei Spiele, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, Beachvolleyball zu spielen, wie als wir da gespielt haben. Es war so eine gute Stimmung und wie gesagt, es hat ultra motiviert, noch mehr zu machen und da nächstes Jahr wieder zu landen.
War das dann auch ein Grund, dass ihr dann sogar ein Spiel gewinnen konntet und Armin Dollinger quasi sein Karriereende versaut habt ein bisschen?
Mit Sicherheit war das mit ein Grund. Also ich sag mal so, wir gewinnen das Spiel sehr knapp. Ich glaube 15-12 im Tiebreak und haben auch den ersten Satz, glaube ich, 26-24 nur gewonnen. Also es war total knapp und diesen kleinen Unterschied haben mit Sicherheit die Fans gemacht.
Dann kommen die bestimmt nächstes Jahr auch wieder, wenn du denn nächstes Jahr auch wieder da bist, wovon wir ja ausgehen. Wie habt ihr es denn überhaupt nach Timmendorf geschafft? Du hast ja gesagt, es war eine lange Reise, die auch zwischendurch noch quasi einen Partnerwechsel mit inne hatte. Nimm uns doch mal so ein kleines bisschen mit durch die ganze Saison und den Endspurt dann auch noch Richtung Deutsche Meisterschaft. Es war ja denkbar knapp mit anderen Teams dann noch.
Ja, das stimmt. Dadurch, dass, also ich habe ja den Partnerwechsel gewechselt, wie du schon meintest, und so erst seit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Anfang Juni war es, Ende Mai, Anfang Juni, habe ich mit Richie dann fest zusammen gespielt und uns dafür entschieden, die Saison halt zusammen zu spielen. Und dann war gar nicht mehr so viel Zeit bis Timmendorf. Ich glaube, es waren noch 1, 2, 3 Monate und da waren noch 2 oder 3 spielfreie Wochen hinten dabei. Das heißt, es waren gar nicht mehr so viele Turniere und wir mussten dann halt irgendwie auf die 6 Teamergebnisse kommen.
Ja.
Plus mir hatte auch noch ein halbwegs gutes Einzelergebnis gefehlt. Das heißt, 7 gute Ergebnisse wären am besten gewesen, sage ich mal. Und wie gesagt, die Zeit dafür war gar nicht mal so viel da. Genau, dann ja haben wir auch die ganzen A-Plus-Landesverbandsturniere mitgenommen. Also im Prinzip haben wir alles gespielt, was ging. Und es war auch, muss ich sagen, ziemlich anstrengend. Ja, da hat man auf jeden Fall ein paar Körner gelassen. Und
Wie kam das überhaupt, dass du hast ja mit Richie Norderney gespielt, richtig?
Genau, ja.
Und gewonnen.
Und gewonnen, richtig.
Also für, aus meiner Sicht so ein bisschen überraschend. Ihr wart jetzt nicht die Favoriten, die da angereist waren, sind.
Ja.
Aber wie kam das überhaupt, dass ihr da zusammen gespielt habt?
Gute Frage. Wir haben die Woche davor haben wir gegeneinander gespielt auf Föhr. Und da hat Richie gewonnen. Und dann hat Max Bezin ihm, also davor auch schon, aber eben für Norderney abgesagt. Und Richie hat niemand anderen gefunden. Und ich war da mit meinem Partner davor, glaube ich, auf 2 in der Nachrückerliste oder so ähnlich. Und dann hat er mich einfach gefragt und ich habe ja gesagt und wir sind hingefahren, haben das Ding gewonnen. Und als, ja, also natürlich waren wir nicht Favorit als Seed 5 und als neues Team. Aber es hat einfach so gut harmoniert da, sowohl sportlich als auch neben dem Platz haben wir uns super verstanden. Dass dann schon am nächsten Tag hat Richie mich angerufen und gefragt, ob wir auch weiter zusammenspielen wollen. Musste ein bisschen überlegen und habe dann irgendwann schnell ja gesagt. Genau, seitdem haben wir dann zusammen trainiert und genau.
Hat Richie dich noch auf Föhr gefragt, ob ihr 9-9 zusammenspielen wollt? Oder danach?
Nee, 2 Tage später erst.
Okay. Und war Betze eigentlich, der war so ein bisschen verletzt, oder? Also irgendwas war so, dass er nicht 100% die Saison spielen konnte, oder nicht? Oder war das einfach...
Ach ja, so, ich dachte, du meinst jetzt menschlich verletzt.
Na, das auch.
Wegen der Trennung.
Das, nee, ich meinte körperlich verletzt.
Ja, ich glaube, der hatte was am Knöchel. Jedenfalls habe ich mal ein Spiel von den beiden bei der GBT gesehen. Da musste er auch eine Medical nehmen, wegen seines Knöchels. Ganz genau weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall war er relativ viel verletzt und musste dann am Anfang der Saison Richie auch das ein oder andere Turnier absagen, was für ihn mit ein Grund war, um den Partner zu wechseln.
Ja, da hat er sich einen komplett fitten Partner gesucht, der dann alle Turniere mit ihm spielen kann.
Ich war nicht verletzt, ja.
Ja, das auf jeden Fall nicht, das ist schon mal gut. Und dann ja, ging das so seinen Lauf die ganze Saison und dann haben wir uns auf Borkum gesehen und da lief es jetzt nicht so mega, mega gut für euch und dann hast du mir gesagt, wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das war das Zitat. und das Ass im Ärmel habt ihr denn auch gespielt und seid nach Burundi gefahren. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wer von euch beiden scoutet die ganze Zeit die Future-Kalender durch und guckt, was man spielen kann? Und ja, hattet ihr gedacht, dass das so gut läuft?
Ich fange nochmal weiter vorne an. Also genau, die beiden Rock the Beach-Turniere, Fehmarn Borkum, die liefen echt nicht so gut. Da hatten wir 4 Tiebreak-Niederlagen am Stück. Auch teilweise gegen eigentlich gute Teams, wo eine Tiebreak-Niederlage völlig in Ordnung ist, aber trotzdem die Art und Weise, wie sie entstanden sind, sehr, sehr ärgerlich waren. Ja, das war auch so ein bisschen das Tief in der Saison, sag ich mal. Genau, dann war noch das, danach war das Future of Burundi, ganz genau. Wir haben uns in der Saison bei jedem einzelnen Future angemeldet, aber sind halt nirgendwo reingekommen, zumindest nicht rechtzeitig. Ich glaube, einmal war am Donnerstagmorgen Quali in Italien, wo wir Mittwoch ganz spät abends nachgerückt sind. Das ging dann auch nicht mehr.
Ja.
Aber ansonsten, ja, waren wir überall angemeldet, weil wir haben vorher auch gesagt, dass wir international versuchen wollen zu spielen. Das war, glaube ich, auch sogar ein Grund für Richies Wechsel. Ich hatte ja von davor schon 2 Ergebnisse oder 1, wo ich ein paar Punkte hatte, die haben aber nie gereicht. Und Betze wollte auch meines Wissens nach nicht international spielen und Richie wollte die Erfahrung gerne nochmal sammeln. Deswegen ja, stand es für uns eigentlich fest, dass wir das versuchen wollen. Und dann hat es halt erst in Burundi geklappt.
Ja.
Und also wir hätten natürlich nicht damit gerechnet, dass es so lief. Was aber auch daran, also an einer krassen Abmeldungswelle kurz vor dem Turnier noch lag.
Okay.
Ich glaube, also als wir uns angemeldet haben, war die Quali voll und es gab eine Reserve-List. Und als das Turnier dann stattfand, gab es 17 Teams. Also es haben mindestens 16 abgesagt.
Ja.
Und auch halt Teams wie Sova Fretschner, wie Molsunde waren noch dabei. Das israelische Nationalteam war noch dabei, glaube ich. Das heißt, es war eigentlich, ja, also natürlich war es trotzdem nicht gut besetzt, aber schwächer besetztes Budget, hätte ich mal gesagt. Vielleicht so die, wie die jetzt auch in das, was in Ägypten danach noch war, so ähnlich vielleicht. Ja, und dann, wie gesagt, haben sehr viele Teams abgesagt. Ich weiß gar nicht, wo wir dann gesetzt waren, irgendwo auf 11 oder so. Nee, auf 13, weil wir ja halt dann auch keine Quali mehr spielen mussten.
Ja.
Und ja, das Niveau bei dem Turnier war einfach nicht mehr auf Future-Niveau, das muss man ganz klar so sagen. Das hat man ja auch oft gehört, sag ich mal. Darüber muss man ja nicht streiten. Das war vom Niveau her vielleicht ein gutes, das andere israelische Team war noch gut, also vielleicht ein etwas besseres A-Plus, hätte ich gesagt, durch das eine Team, was wir halt im Finale hatten.
Ja.
Die Punkte, die wir bekommen haben, waren viel zu viele für das Turnier, was es da gab. Das ist ja auch ganz klar. Ja, es war ein bisschen Glück und ein bisschen bisschen Einsatz auch, hätte ich gesagt.
Ja. Ja, gut, das Teilnehmerfeld könnt ihr ja nun wirklich nicht beeinflussen. Also das kann auch kein Turnierveranstalter letzten Endes beeinflussen.
Nee, da nicht so wirklich, das stimmt.
Ist es dann auch, ja, das, da muss man sich gar nicht drüber beschweren. Aber generell, also normalerweise sind diese Futures ja auch besser besetzt. Und ihr habt jetzt nun davon profitiert, quasi, also das ist international, ich will jetzt gar nicht über das Teilnehmerfeld reden, sondern das ist halt international. Punkte gibt, relativ viele, und habt euch dann quasi über ein internationales Turnier für Timmendorf qualifiziert, vor anderen Teams. Würdest du sagen, dass das so bleiben kann? Also dass es international Punkte geben muss, ist irgendwie klar, so, auch gerade für die Teams, die halt viel international spielen, aber findest du die Bepunktung angemessen? Hast du dir da mal drüber Gedanken gemacht? Weil du sagst ja, das war ja ein bisschen der Talk of the Town zu der Zeit.
Ja. Ja, haben wir ja auch mitbekommen. Ich habe mir dann auch sehr viel Gedanken dazu gemacht. Ich finde es sehr schwierig, muss ich sagen. Also, wie du sagst, irgendwie muss es für internationale Turniere auch Punkte geben, irgendwie. Das Problem da war jetzt halt ganz, ganz stark. Nicht unbedingt, dass es zu viele Punkte gibt, nicht unbedingt, sondern eher, dass diese Future-Turniere halt krass unterschiedlich besetzt sind. Also, es gibt welche, die sind definitiv besser als German Beach Niveau, würde ich sagen.
Ja.
Vielleicht eher die europäischen, Österreich oder Italien vielleicht, keine Ahnung. Und dann gibt's halt welche, die sind woanders auf der Welt und in einem anderen Zeitraum, die sind nicht so gut besetzt und kriegen aber trotzdem die gleiche Punktzahl. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das umgehen kann, ehrlich gesagt, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig. Klar kann man die Punktzahl ein bisschen runternehmen. Vielleicht sagt man sogar, man gibt bei Future-Turnieren jetzt erst ab, vielleicht, also für die Quali gar keine Punkte oder für, weiß nicht, auch erst ab Halbfinale deutsche Punkte, wäre ja okay so. Also erst ab Halbfinale Punkte wären so eine Idee, die ich hatte, wo ich sagen könnte, okay, das könnte man machen. Ja, um diese Future-Turniere so diesen Charakter zu geben, man qualifiziert sich da für die World Tour, und wenn man dann in der World Tour etabliert ist, dann bekommt man gerechtfertigt Punkte für die deutsche Tour.
Ja, also wenn man das...
ist auch sehr schwierig.
Ja, also ist mega schwierig. Wenn man es irgendwie anpassen will, müsste man es halt komplett reformieren, diese ganze Bepunktung, glaube ich. Ansonsten, ich weiß nicht, man könnte zumindest aber schon mal zum Beispiel anpassen, also bei den Damen gab es ja auch nur einige Turniere, wo die Qualis nicht voll waren oder nicht stattgefunden haben. Da könnte man eigentlich zumindest schon mal ansetzen vielleicht. Und man sieht ja schon daran, wenn eine Quali nicht, oder wenn das Turnier nicht voll ist, dann ist meistens das Niveau der spielenden Teams auch niedriger. So, in der Regel.
Ja, das kann ja theoretisch erstmal jeder reinkommen, ne?
Genau, und dann da könnte man vielleicht ja schon mal ansetzen zu sagen, ja, ab dem und der Teamzahl, die gemeldet sind, gibt es verschiedene Bepunktungstabellen oder sowas. Aber da müsste man sich nochmal gesamt drüber Gedanken machen. Die Verantwortlichen.
Ja, ich glaube, wenn man es in Anführungsstrichen fairer gestalten möchte, dann muss es irgendwie komplizierter werden, ist so mein Eindruck.
Ja, das glaube ich auch. Weil,
also mehr Abstufungen, vielleicht irgend so ein, keine Ahnung, so ein Koeffizient oder so, wie viele Punkte haben die Teams, die teilnehmen oder so.
Und dann noch vielleicht, wenn man halt im eigenen Kontinentalverband spielt, dass man dann eben auch dort mehr Punkte bekommt, weil man gegen die Teams antritt, gegen die man sonst auch normal antreten würde, können sich kluge Köpfe drüber Gedanken machen. Aber ja, du hast es gut gesagt. Es müsste, um es fairer zu machen, müsste es deutlich abgestufter werden in irgendeiner Weise. Ja. Gut, für euch war es jetzt schön.
Gleich, mehr gleich zu machen, würde ich so sagen.
Mehr, ja, das ist noch schöner. Um es mehr gleich zu
machen. Mehr gleich.
Und wie war aber trotzdem, also es war natürlich mega geil, ihr habt das Turnier gewonnen und so, aber wie war so die World Tour Erfahrung? Du hast vorher schon einen Future auch gespielt, ne?
Zwei habe ich vorher gespielt.
Zwei sogar schon. Wie ist das so auf der World Tour?
Es ist mega cool. Ich würde es auch spielen, wenn es keine deutschen Punkte gibt. Es ist immer eigentlich eine sehr coole Erfahrung. Erstens gegen ausländische Teams zu spielen, finde ich persönlich ganz cool. Dann ist es immer mit so einer Reise verbunden und dadurch ist es mehr so ein Erlebnis, ein bisschen mehr. Als wenn man jetzt 2 Stunden durch Deutschland fährt oder so. Es ist schon cool, wenn man irgendwie in ein anderes Land fährt. Und ja, genau. Also einmal das. Ja, das Turnier jetzt an sich war eine Erfahrung fürs Leben, definitiv. Also das Land war, sagen wir, sehr besonders. Und auch die Erfahrung, da zu spielen, war sehr besonders. Es gilt ja als ärmstes Land der Welt. Und so ein bisschen was hat man davon halt auch mitbekommen. Und das ja, geht auch, also das behalten wir auch schon im Kopf, die Erinnerungen, die wir haben. Und wir haben auch, ich glaube, wir sind angekommen, haben einen Tag irgendwie trainiert oder so und hatten da schon so viele Erfahrungen, dass wir, ich glaube, da haben wir auf dem Hotelzimmer den Satz gesagt, wenn wir jetzt die Quali für Timmendorf nicht schaffen oder wenn wir aus der Quali rausfliegen oder so, dann ist es auch scheißegal, weil das jetzt schon sich so gelohnt hat, hierher zu fahren. Einfach für die Erfahrungen, die man da gemacht hat. Ja, das ist immer eigentlich eine coole Sache und deswegen wollen wir auch das gerne weiterspielen, egal wie die Bepunktung sein wird.
Vielleicht, ich schätze mal, dass sie erstmal so bleiben wird, gerade jetzt im Olympischen.
Ich vermute es auch, ja.
Olympischen Jahr. Und habt ihr mitbekommen, vielleicht kriegt man es ja vor Ort ja am besten mit, wieso überhaupt da ein Future gespielt wurde? Also jetzt nicht die Regel, dass in Burundi immer World Tour Turniere ausgetragen werden?
Gute Frage. Ich vermute mal, dass, okay, ich muss ein bisschen ausholen dafür. Der Hauptorganisator so des Turniers war eben der Verband des Landes und der Präsident des Verbandes hat in dem Land sehr, sehr, sehr viel Geld und ist auch, glaube ich, so kam das so rüber, auch so ein General beim Militär oder so. Und der hatte einfach Bock, das zu machen und ich glaube, der hat das Ganze auch privat finanziert. Mhm. Und insgesamt waren die Einwohner dort also mega stolz, dass sie das ausrichten konnten. Also es war im Prinzip ein landesweites Event, also so ein Höhepunkt, den die da hatten. Die haben auch, also für ihre Verhältnisse, glaube ich, eine sehr große Tribüne aufgebaut und alles. Und am Ende hat uns der Verteidigungsminister die Medaillen gegeben, so im Adidas Jogginganzug. Ja. Und also es war für die ein sehr besonderes Ding. Und die haben, glaube ich, die hatten so einen übermotivierten Moderator, der die ganze Zeit übersteuert auf der durchs Mikrofon Ansagen gemacht hat während des Spiels. Und der hat, glaube ich, 30 Mal am Tag gesagt, dass sie jetzt das dritte afrikanische Land sind, das so ein Turnier ausrichten. Ich weiß gar nicht, nach Ägypten und noch jemandem. Und ich glaube, dass es so ein bisschen stolz ist, dass sie sich da einreihen können.
Ja, und so cool.
Verhältnismäßig ist Volleyball, glaube ich, in dem Land auch ein relativ großer Sport. Und für einen Challenger oder sogar für einen Elite wäre das da nicht geeignet. Deswegen muss es Future sein.
Ja, also kostet ja auch einfach unlängst mehr. Das ist ja nicht verhältnismäßig. Beim Future kannst du relativ viel sparen als Ausrichter, was du beim Challenger nicht kannst.
Das stimmt natürlich.
Ja, da, keine Ahnung, du musst keine Hotels stellen, das Preisgeld ist sehr wenig im Vergleich und so. Da kann man, und die Infrastrukturbedingungen müssen nicht so hoch sein. Das ist dann deutlich leichter. Aber ja, ich habe auch schon ein paar Geschichten schon gehört, dass dieser Präsident, dass der da auf jeden Fall eine zentrale Figur war.
Hast du auch was gehört?
Ja, habe ich. Habe ich schon.
Okay.
Thilo, wir machen einen harten Cut. Wir gehen weg aus Burundi. Wir gehen weg aus letztem Jahr. Du hast es vorhin auch schon mal so leicht angedeutet, aber seit wann spielst du eigentlich Volleyball?
Im Verein erst seit 2019, also seit 4 Jahren, 2 Monaten oder so. Und davor habe ich so, also ich habe auch schon Beachvolleyball gespielt davor, aber halt ohne angeleitetes Training. Also ich war, glaube ich, 2-3 Mal in einem Beach-Me-Camp auf Sylt, im legendären Jugendcamp, und habe da einmal im Jahr eine Woche Training mitgenommen und ansonsten in der Freizeit irgendwie mit Freunden gespielt. Genau.
Und wieso bist du denn zum Volleyball gegangen?
Ich habe davor noch Fußball gespielt, auch sehr intensiv, deswegen hatte ich auch nicht wirklich Zeit für Volleyball. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl bekommen, okay, Fußball macht mir jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß wie früher und ich würde eigentlich vielleicht lieber Beachvolleyball spielen. Es kam auch dadurch, dass, ja, wie gesagt, haben wir schon geredet, Timmendorf vor der Haustür ist und wir waren sehr oft in Timmendorf zugucken. Ich glaube, seit 2013 jedes Jahr. Und wenn man da als kleiner Junge auf der Tribüne sitzt, dann bekommt man einfach Bock drauf und würde es auch gern machen. So habe ich quasi Lust auf Beachvolleyball bekommen. Und ich, ja, jedes Mal, wenn man es gespielt hat, hat es auch mega Bock gemacht. Und so habe ich, glaube ich, so ungefähr 2 Jahre gebraucht für die Entscheidung, aber mich dann irgendwann entschieden, vom Fußball wegzutreten.
Und wie alt warst du denn da, als du angefangen hast?
Ende 15, kurz vor meinem 16. Geburtstag war das.
Da würden jetzt ja viele Trainer und Verantwortliche in Stellen sagen, dass du da schon viel zu alt warst für alles Mögliche. Du bist dann ja quasi komplett an der zentralen Ausbildung inklusive Nationalkader und so vorbeigelaufen, oder?
Ja, fast komplett. Also das wurde natürlich noch bestärkt durch Corona, was dann direkt kam. Dadurch sind zum Beispiel keine Jugendmeisterschaften stattgefunden. Ich glaube im ersten Jahr sogar fast gar nicht. Die deutsche Meisterschaft hat stattgefunden, aber da hat der Landestrainer quasi einfach so nominiert. Und da er mich gar nicht kannte, konnte er mich nicht nominieren.
Ja.
Dann gab es auch sonst keine Jugendturniere oder so, wo man sich mal hätte beweisen können oder ähnliches. Dann im nächsten Jahr gab es eine Landesmeisterschaft und da bin ich dann irgendwie auch zur deutschen Meisterschaft gekommen und dann auch direkt 3. Platz. Und da hatte ich dann mal Kontakt mit dem Bundestrainer damals noch, Kai Matisik. Und der hat mich einmal für eine Woche nach Berlin eingeladen. Dann war ich da einmal zum Lehrgang. Aber das war's dann auch wieder. Und 2022, also letztes Jahr, da war ich dann einmal zum letztes Jahr, da gab es ein U20 EM-Trial mit irgendwie 20 Spielern, also sowohl interne vom Stützpunkt als auch externe. Das hat Paul Becker, glaube ich, vor allem organisiert, der wollte es ein bisschen größer aufziehen und ja, so habe ich dann auch da die Chance bekommen, mitzumachen, aber wurde da auch nicht nominiert.
Kam auch nichts bei raus,
richtig.
Hast du da denn starke Konkurrenz im Jahrgang? Wer ist noch so dein Jahrgang?
Nein, in meinem Jahrgang gibt es eigentlich nicht, also die Konkurrenz, die da ist, ist stark, aber es gibt nicht viel Konkurrenz, also Momme Lorenz ist mein Jahrgang. Ansonsten war es das tatsächlich, glaube ich. Danach kommt halt 2004 mit Hennis zum Beispiel und ja. 2005er Jahrgänge mit Fröbel Wüst und 2006er Jahrgänge mit Johannin Sackermann. Das ist so die Konkurrenz oder war die Konkurrenz, würde ich sagen.
Und die sind halt auch alle einfach 1 Meter größer als du.
Die sind tatsächlich alle 1 Meter größer als ich, das stimmt, ja.
Ja, werden die denn nur deswegen dir bevorzugt oder wirst du auch nochmal auf eine, es gibt ja nicht mehr viele, es gibt die U21-WM, die war jetzt, dann gibt's noch eine U22-EM, eine Chance hast du noch.
Mhm. Es wurde mir auch gesagt, dass ich da immer noch im Rennen bin für. Wegen der Größe wurde ich jetzt nicht nominiert, sage ich mal. Also mir wurde immer gesagt, auch mehrmals von verschiedenen Trainern, dass die Größe jetzt nicht kein Ausschlusskriterium ist. Man muss es halt irgendwie kompensieren können. Natürlich zum einen durch Sprungkraft, aber auch man ist halt als kleinerer Spieler so oder so limitiert, egal wie hoch man springt. Ja. Und muss es halt zum Beispiel auch durch einen Spielaufbau irgendwie kompensieren können, dass man halt weniger Fehler macht als die anderen, dass man mehr Bälle abwehrt als die anderen und dass man, ja, das war es eigentlich schon. Und genau, das haben sie mir so mit auf den Weg gegeben. Und ich, ja, wurde jetzt nie nominiert. Ich kann das auch, ich konnte es jedes Mal nachvollziehen, sportlich. Es war jetzt nicht so, dass ich da wütend Scheiben eingeschlagen habe, weil ich es nicht verstehen konnte, sondern es war schon nachvollziehbar für mich. Natürlich hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass es mal anders ist. Aber wie gesagt, eine Chance habe ich noch. Mal gucken, ob ich es da mitschaffe.
Jetzt geht es in diesem ganzen System da auch nicht nur um bei einer Jugendmeisterschaft mitfahren, sondern auch um Geld. Denn diese ganzen Athleten, die du gerade zum Beispiel aufgezählt hast, die bekommen alle, beziehen alle irgendeine Sportförderung, sind irgendwelche Kaderstatus. Stati. Wie sieht das bei dir aus? Wie finanzierst du dir das ganze Beachvolleyball-Leben?
Diese Saison war jetzt so die erste, die wirklich kostenintensiv war. Und zum großen Teil habe ich es, glaube ich, durch so eine Tätigkeit eben als Trainer bezahlt. Sowohl bei BeachMe in Camps und auch in Kursen in Hamburg, aber als auch dann ganz viel bei Beachvolleyball Timmendorf in Lübeck, einfach weil es neben mir ist, direkt quasi. Da habe ich quasi von April bis September einen Minijob gemacht und da auf 520 € Basis einen sehr, sehr guten Minijob gehabt. Und da habe ich, glaube ich, den Großteil der Saison finanziert. Plus es gibt in Lübeck das sogenannte Team Lübeck. Da werden halt die besten Sportler aus der Region Lübeck gefördert mit einem monatlichen Beitrag, weil wir hier relativ große Stiftungen haben in der Stadt, dafür, dass die Stadt sehr klein ist. Und die haben sich so zusammengetan und fördern ein bisschen den Sport. Das war so letzte Saison der Großteil. Jetzt kommt nächste Saison noch ein bisschen was dazu. Also der Club 111 aus Lübeck ist noch dabei. Das ist so ein Zusammenschluss aus Unternehmen aus Lübeck. Die fördern auch ganz, ganz viel den Sport. Da konnten wir jetzt auch zum Glück reinrutschen. Und dann, genau, mit Decathlon bin ich jetzt auch auf dem Weg, eine Kooperation einzugehen. Aber man muss sich da selber drum kümmern, sag ich mal.
Ja. Okay, also zusammengefasst, du hast es bisher, hast es selber, also eigentlich selber bezahlt, beziehungsweise durch Training eben finanziert, und jetzt stellst du dich immer professioneller auf, könnte man so sagen.
Ja, da würde ich so mitgehen, ja.
Du redest die ganze Zeit von nächster Saison, ich habe noch gar nicht nachgefragt. Spielst du mit Richard nächste Saison auch wieder?
Ich spiele mit Richard nächste Saison auch weiter, ja.
Sehr gut. Der schafft es wahrscheinlich nicht allzu viel momentan im Sand zu stehen.
Nee, ist aber auch halb so wild, sag ich mal. Der spielt jetzt erste Liga Halle in der Schweiz. Hat auf jeden Fall auch ein sehr gutes Trainingspensum und ist auch weiter aktiv im Gym. So kennt man ihn ja.
Ja.
Deswegen ist es auch kein Problem, dass er ein bisschen später einsteigt.
Die haben auch einen sehr gute Social Media Kanäle. Kann ich nur empfehlen.
Die sind sehr aktiv, das stimmt.
Volley Luzern, oder ich weiß nicht, wie genau das heißt, aber man findet das auf jeden Fall, wenn man Volleyball und Luzern eingibt. Die sind in jedem Training, glaube ich, mic'd up und labern auch echt viel Quatsch. Das hat auf jeden Fall Spaß, sich anzugucken. Da ist Richie genau an der richtigen Stelle angekommen. Wie ist denn der Plan dafür? Also er wohnt ja jetzt wahrscheinlich gerade in der Schweiz, aber kommt er denn zum Sommer wieder hoch?
Ja, so wie ich es verstanden habe, würde er dann wieder nach Hamburg ziehen. Also es hängt ein bisschen davon ab, wann bei ihm die Saison zu Ende ist. Dadurch, dass es in der Schweiz auch Playoffs gibt, kann das halt Playoff-Finale, Halbfinale oder Viertelfinale werden. Je nachdem, wie weit sie es schaffen. Das ist noch nicht wirklich abzusehen. Dann werden wir wahrscheinlich relativ direkt danach, wenn er durch ist, in ein Trainingslager fahren, weil ich da auch noch Semesterferien habe, und danach wahrscheinlich weiter in Hamburg trainieren, ganz normal.
Das ist ja nett. Dann könnt ihr so richtig als Team trainieren. Das hat auch was.
Ja, das stimmt.
Das tun nicht so viele Teams im deutschen Beachvolleyball. Also das ist tatsächlich schon mal ein Vorteil.
Stimmt, ja.
Thilo, wenn man bei Google eingibt, Thilo Ritschel, dann kommen dann ein paar Beiträge zum Beachvolleyball. Aber da kommt dann auch relativ schnell Schach. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Lustig, dass du das sagst. Ich habe früher, oder was heißt früher? Ich bin immer noch im Schachverein tatsächlich in Lübeck, weil ich früher sehr aktiv gespielt habe. Ich glaube, seit der ersten Klasse, und habe das tatsächlich sogar auch auf so ein bisschen auf Leistung gemacht. bis zu einem gewissen Punkt. Also ich war mal Landesmeister U16 oder so. Ich habe auch mal eine deutsche Meisterschaft mitgespielt. Und ja, aber also Schach ist, ich finde es immer noch sehr, sehr cool, aber ein bisschen zu einseitig, um es als Leistungssport weiter zu betreiben, würde ich so behaupten. Aber ich habe es sehr lange sehr aktiv gemacht und glaube auch, dass ich da ein paar Vorteile davon bekommen habe.
Wie zum Beispiel?
Gut, also sowas wie strategisches Denken kann man sich jetzt vorstellen, wird beim Schach gut trainiert auf jeden Fall, aber auch sowas wie ja Konzentrationsfähigkeit, also so eine Partie hat dann auch mal so 4, 5, 6 Stunden gedauert, die längeren, und während der Zeit musste man sich halt die meiste Zeit konzentrieren, das fördert natürlich Konzentrationsfähigkeit, dann ist es auch so, dass wenn so eine Partie dem Ende entgegengeht, ist es eigentlich immer sehr, sehr spannend, weil man auch unter Druck steht. Also man hat eigentlich immer irgendeine krasse Drucksituation und muss unter Zeitdruck, also beim Schach läuft ja immer eine Zeituhr währenddessen und muss quasi unter diesem Zeitdruck die besten Züge finden. Und so gesehen hat man den Zeitdruck auch im Beachvolleyball, dadurch, dass man im Angriff Lösungen finden muss oder sich entscheiden muss, ob man jetzt, keine Ahnung, den Ball Bagel oder Pritsch ist jetzt ganz banal, aber auch da muss man unter Zeitdruck irgendwelche guten Entscheidungen treffen und vielleicht, so in den Raum gestellt, hat das auch dabei geholfen.
Kann man eigentlich von ausgehen, ja. Sagen wir nochmal kurz für die, oder sag erstmal, spielst du denn jetzt nebenbei noch so ein bisschen Online-Schach einfach die ganze Zeit?
Online-Schach spiele ich tatsächlich manchmal, ja, das stimmt. Aber sonst nichts mehr an realen Figuren quasi.
Hast du ein Schachspiel?
So ein richtiges zu Hause?
Ja.
Ja, habe ich, glaube ich. Ja, habe ich.
Wenigstens das. Sag mal kurz für die Zuhörer, die sich damit auskennen, was ist dein Ranking, was ist deine Elo?
Im echten Leben?
Gibt es da Unterschiede online zwischen online und echt? Sag mal beides.
Ja, die online sind meistens ein Tick höher. Da, ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie leichter. Also im echten Leben hatte ich jetzt am Ende, glaube ich, so 2050 Elo. Mhm. Und online ist sie 100 höher, glaube ich.
Ah ja.
Was hast du?
Ich habe nichts. Null. Gar nichts.
Achso, okay.
Ich kenne mich damit nicht aus. Ich wollte nur wissen, für die Leute, die sich damit auskennen. Und hattest du damals irgendwelche Lieblingsmoves, irgendwelche Lieblingseröffnungen?
Ja, ich habe sehr gerne Spanisch gespielt mit Weiß.
Okay.
Und mit Schwarz Sizilianisch. Den Drachen habe ich sehr viel gespielt.
Alles klar. Da wissen wir Bescheid. Sehr gut, Thilo.
Alle, sofort.
Sauber. Ja, die sich damit auskennen, denken sich, ah ja, okay, Drache. Ist doch gut.
Krass.
Wollen wir die ja auch abholen. Sag mal, Thilo, beschäftigst du dich sonst auch neben dem selber Spielen viel mit Beachvolleyball?
Schon, ja. Also ich gucke es sehr, sehr viel. Also die deutsche Tour gucke ich viel halt und die World Tour gucke ich auch sehr viel. Und dadurch, dass ich ja eben auch als Trainer gearbeitet habe und auch wahrscheinlich weiter als Trainer ein bisschen Geld verdienen werde, ist es auch aus so einer Trainersicht immer ganz spannend, den Sport zu verstehen, sage ich mal. Und es hilft auch ein bisschen fürs eigene Spielen.
Ja, ich frage so blöd, weil es ja echt unterschiedliche Typen gibt dabei. Manche beschäftigen sich irgendwie gar nicht damit, manche sind total die Nerds da drin. Aber hast du sowas wie ein Lieblingsspieler oder ein Team, was dir einfach am allerbesten gefällt, sagen wir mal international?
Also ja, ich gehöre auf jeden Fall eher zu denen, die sich sehr viel damit auseinandersetzen. Irgendwie mag ich es einfach, die Sportart zu verstehen. Lieblingsteam international? Ich gucke sehr gerne den Kataris zu, muss ich sagen.
Echt?
Die haben eine sehr athletische Spielweise und es sieht sehr elegant aus bei den beiden. Ansonsten habe ich tatsächlich, ich habe auch so kein Lieblingsteam. Ich gucke aber vielen Teams gerne zu und jedes Team hat auch so seine eigene Spielweise. Das ist auch ganz spannend zu sehen, dass es halt unterschiedliche gibt. Das sieht man jetzt ja durch die Schweden nochmal viel mehr als vorher. Und das ist jetzt nicht so, dass ich die Schweden unbedingt am liebsten gucke, aber das ist natürlich spannend zu sehen, wie sich dieses Sprung zum Spiel jetzt entwickelt. Ich habe das Gefühl, die Schweden machen es selber auch schon immer weniger oder zumindest mal ein bisschen weniger, als sie es am Anfang gemacht haben, weil es da schon wirklich sehr krass war. Und wie sich das, also erstens, wie sich das entwickelt und wie sich auch die anderen Teams dagegen anpassen, das finde ich halt sehr spannend zu sehen. Oder wie auch andere Teams, die vorher Standard-Volleyball gespielt haben, jetzt mal anfangen, auch mal einen zweiten Ball zu schlagen oder vielleicht auch mal einen Sprung zum Spiel zu machen. Ja, da bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Und ich gucke mir einfach gerne unterschiedliche Teams und unterschiedliche Spieler an. Auch so, es gibt ja auch in den Techniken da krasse Unterschiede. Und ja, ansonsten so als aus Abwehrspielersicht guckt man sich natürlich gerne Clemens Wiggler an, guckt man sich Christian Zorum an, guckt man sich David Amann an. Da ist man überall gut aufgehoben, würde ich sagen.
Das ist lustig, dass du die drei dann einen Topf wirfst. Würdest du sagen, dass Christian Zorum vom gleichen Level Abwehrspieler ist wie Clemens und Amann?
Wenn es rein das Element Abwehr geht, würde ich sagen, nein.
Ja, okay.
Da wird ja schon die Hälfte der Bälle geblockt, da braucht man gar nicht mehr so viel abzuwehren. Aber wenn du den Spieler als kompletten Spieler siehst, sag ich mal, mit allen Elementen, die dazugehören, dann würde ich sagen, ja.
Okay, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich dachte, wenn du jetzt die Abwehr anguckst, weil gefühlt...
Achso, nee, ich hatte ja die Position, jetzt nicht unbedingt das Element, ja.
Ja, okay. Und würdest du sagen, du bist selber auch mit in den Pool der Nein, das wollte ich nicht sagen. Du bist selber auch jemand, der diese unkonventionelle oder früher unkonventionelle, jetzt immer konventionellere Spielweise mit zweiten Bällen, mit Sprung zu spielen, mit ja unorthodoxen Lösungen, dass du das selber machst oder bist du eher straightforward?
Mit Richie bin ich da dieses Jahr relativ straightforward gewesen. Was zum einen daran liegt, dass wenn ich ihm einen Ball, also ein sehr hohes Zuspiel gebe, dann kann er seine ganze Höhe ausspielen. Und ja, in der Regel setzt er sich dann durch, weil er im Angriff sehr stark ist, wenn alles passt, sage ich mal, im Spielaufbau. Wir haben aber auch versucht jetzt, wir hatten ja auch teilweise halt hohe Blocker gegenüber uns, dann haben wir auch teilweise versucht, erstmal so ein schnelleres Spiel zu machen, wo wir halt sehr schnelle Bälle zu den Antennen gehen oder so als Aufsteiger oder Meterball eher sowas spielen. Das heißt, wir haben es jetzt dieses Jahr ein bisschen so in die Richtung gemacht. Eigentlich noch nicht so viel mit Sprung zu spielen. Ich glaube aber auch, also wir nehmen beide, glaube ich, ein bisschen zu schlecht an, um das konstant zu machen. Muss ich ehrlicherweise sagen, also vor allem zu flach. Also der Ball muss ja erstens ein bisschen höher haben, damit man das machen kann. Und er sollte auch irgendwo vorne landen in der Regel, damit man das machen kann. Und letztes Jahr war es noch ein bisschen zu selten, dass wir das einsetzen können. Genau, aber also prinzipiell glaube ich, dass ich so ein Sprung zu Spiel erstmal einsetzen könnte. Habe ich auch ein, zwei Mal gemacht, so im Spiel, aber dann eher so aus einer Dankeball-Situation.
Nicht ja. Aus dem Standard. Ja gut, ausführliche nee. Antwort. Würdest du es denn gerne mehr etablieren bei euch?
Ich glaube nicht, dass man es unbedingt etablieren muss, aber so aus Dankeball-Situationen, da ist, glaube ich, ein bisschen Kreativität sehr hilfreich.
Ja.
Und aus dem Spielaufbau klar auch. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, erstens, ist man überhaupt so geeignet als Team dafür? Das würde ich bei uns jetzt, also kann man schon mal ausprobieren, ist jetzt nicht unbedingt ausgeschlossen. Also hat man irgendwie die Zuspielfähigkeiten und die Annahmefähigkeiten, dass man das mal hinbekommt. Aber man muss natürlich immer gucken, bringt es mir gerade mehr, weil ich den Gegner erstens verwirre und weil ich irgendwie mal einen zweiten Ball einfach durchbringe und wir mal blockfrei sind oder so. Oder bringe ich uns gerade einfach selber mehr aus dem Konzept, weil ich dadurch den Spielaufbau halt störe. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, vor allem, wenn man so einen Klopper hat, dessen Stärke ist, das anzugreifen, muss man sich das immer zweimal überlegen.
Das stimmt.
Den hast du ja nun mal an der Seite. Gibt's irgendwas eigentlich auf dem Beachvolleyball-Feld, was du überhaupt nicht kannst?
Oh, gute Frage. Annehmen.
Ja, annehmen das ist schon noch ausreichend, würde ich sagen. Aber würdest du sagen, dass das dann dein schlechtestes Element von allen, auch Mikroelementen so im Beachvolleyball?
Also Annahme und Angriff sind meine Dauerbaustellen, an denen ich halt am meisten arbeite. Und ich würde sagen, das ist jetzt sehr allgemein, das sind 70% vom Spiel ungefähr.
Ja.
Aber nee, Annahme ist, glaube ich, mein schwächstes Element, wo ich auch am meisten mich verbessern möchte. Worin bin ich sehr schlecht? Trash-Talk bin ich sehr schlecht.
Ja. Lässt du dich dann darauf ein trotzdem und versuchst es und scheiterst denn? Oder versuchst du es gar nicht erst?
Ich bin auf der anderen Seite wiederum sehr gut darin, mich nicht drauf einzulassen. Deswegen versuche ich das dann meistens, weil ich auch weiß, dass es nichts wird, wenn ich mich drauf einlasse.
Ja, das muss man immer abwägen. Also da hatte ich auch schon Erlebnisse, wo wir wirklich uns dann vorher überlegt haben, okay, jetzt machen wir das und das und das und labern die jetzt schon von Anfang an komplett voll. Oder manche, wenn man gegen, weiß ich nicht, ältere Teams oder die das sehr gut können, gespielt hat, dass man dann sagt, okay, jetzt, das verlieren wir, das Duell verlieren wir sowieso. Lass uns das eher auf dem Feld gewinnen, weil da sonst sind wir einfach verloren. Aber das ist spannend, dass du das gar nicht kannst. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du da nochmal so einen Kessenspruch auf die andere Seite geben kannst.
Nee. Beim Schach muss man immer so leise sein, deswegen kann ich das nicht.
Ah ja, das ist sehr gut wahrscheinlich. Und kann eigentlich dein Partner mittlerweile Doppelkopf spielen?
Er konnte es tatsächlich schon. Also
kann Richie das?
Ich erinnere, ich weiß nicht, ob wir es einmal gespielt haben, aber er meinte, er hat es mal gespielt. Und muss die Regel nochmal gesagt bekommen, aber er kommt da, glaube ich, wieder schnell rein, ja. Wenn nicht, also wir kriegen das dieses Jahr auf jeden Fall hin.
Ja, also nächsten Sommer ist das auf jeden Fall wieder ein großes Thema sein, denke ich.
Wird wieder sehr präsent sein, ja.
Davon gehen wir eigentlich aus. Das ist ja wirklich mittlerweile das Beachvolleyball-Kartenspiel geworden. Und das ist noch nicht so lange so. Also früher hat niemand Doppelkopf gespielt da. Und jetzt siehst du da überall, wo du durch so ein Turnier läufst, siehst du links und rechts die Runden aufploppen. Das ist genau im richtigen Moment. Ja, ist sehr cool. Thilo, vielen Dank für deine Zeit in deinem busy Terminkalender.
Ich habe zu danken. Ja, absolut.
Noch ein, zwei Hinweise für die Zuhörerschaft. Es gibt am Dienstag um 19 Uhr wieder das neue Format live auf Twitch. Diesmal wieder mit Mathis Lehmann. Also schaut vorbei. Die alten Folgen von den letzten Dienstagen, einmal mit Mathis, einmal mit Anna, sind noch auf Twitch verfügbar. Und ansonsten sind Thilo und ich auf jeden Fall offen für Feedback bei Instagram oder sonst, wie ihr uns erreichen könnt, könnt ihr Fragen stellen oder euren Senf dazugeben. Da freuen wir uns sehr drüber. Dann, Thilo, wird das hier wieder so sein, wie in jeder Folge, dass der Gast, das bist in diesem Fall du, das letzte Wort hat. Du darfst also gleich deine Worte nochmal ans Volk richten oder an mich und dich verabschieden, weiß ich nicht. Und ich sage schon mal vielen Dank an Thilo Rietschel für seine Zeit und wir hören uns alle dann in der nächsten Folge.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Nudi, VSG, Lübeck.